Er kehrte zurück wie versprochen. Als wir zu Pferde steigen wollten, um zur Schluchthütte aufzubrechen, blickte Churak mich fast zornig an.
Ihr seid bewaffnet, als hättet ihr vor, in eine Schlacht zu ziehen.
Nun, Waffen sind das Zeichen des freien Mannes. Wir sind gewöhnt, uns niemals von ihnen zu trennen.
Der Schuh duldet es nicht, dass man sich ihm bewaffnet naht. Wenn ihr ihn überhaupt sprechen wollt, so müsst ihr sie vor der Hütte ablegen. Ich werde sie in der Zwischenzeit bewachen.
Nein, wir geben unsere Waffen nicht ab. Wenn du überzeugt bist, dass der Schut uns unter diesen Umständen nicht empfängt, dann brauchen wir gar nicht erst loszureiten.
Was fällt euch ein? Ich habe den Schut zur Hütte bestellt und darf jetzt nicht plötzlich ohne euch kommen. Ich werde ihm euren Wunsch mitteilen. Vielleicht macht er bei euch eine Ausnahme.
Wir ritten durch einen dunklen Wald, der in einer Schlucht mündete. Ganz an ihrem Ende, dort wo die Felswände von beiden Seiten fast zusammentrafen, erblickten wir eine kleine Hütte. Churak befahl uns zu warten und ging hinein. Nach einer Weile kam er zurück.
Effendi, ihr müsst die Waffen ablegen. Der Schut duldet es nicht, dass ein Mann in Waffen vor ihm steht.
So, und doch bist du soeben bei ihm gewesen, obwohl du alle deine Waffen trägst, wie?
Bei mir ist es etwas anderes. Ich bin sein engster Vertrauter.
Nun gut, dann verzichten wir darauf, den Schuh zu sehen. Halef, Omar, Osko, wir reiten zurück.
Hast du aber einen harten Schädel. Warte, ich versuche es noch einmal.
Diesmal ging der Schut auf meinen Wunsch ein. Wir wurden von Churak in die Hütte geführt, wo er selbst am Eingang stehen blieb. Die Hütte bestand nur aus einem einzigen spitzwinkligen Raum, dessen hinterste Wände von den beiden Felsen gebildet wurden. Ganz hinten im Winkel stand eine Laterne, die so auf uns gerichtet war, dass sie uns blendete und völlig die Sicht auf den neben ihr sitzenden Mann nahm. Nur so viel konnten wir erkennen, dass er sich das Gesicht mit Ruß geschwärzt hatte. Außer ihm befand sich sonst niemand im Raum. Das alles wirkte recht abenteuerlich, aber durchaus nicht gefährlich. Dann vernahmen wir die Stimme des Schut. Sie schien verstellt zu sein und kam mir irgendwie bekannt vor.
Du wolltest mich sprechen. Was hast du mir zu sagen?
Bist du der Schut?
Ja.
So habe ich dir Grüße zu überbringen.
Von wem?
Von deinen Verbündeten in Istanbul.
So. Noch von jemandem?
Ja. Von dem Waffenschmied Dizelim. Deinem Schwager aus Ismilan.
Von einem Toten. Weißt du nicht, dass er sich das Genick gebrochen hat? Allah wird seinen Mörder bestrafen.
Ich weiß, dass er tot ist. Er hatte mir die Grüße ja vor seinem Tod aufgetragen.
Hast du mir sonst noch was zu sagen?
Ja. Von dem alten Mübarek soll ich dich ebenfalls grüßen.
Die Grüße hat er mir schon selbst überbracht.
Ach. So ist er hier?
Ja. Und weißt du, wer ich bin?
Ja. Nicht der Schut.
Nein. Nicht der Schut. Den wirst du niemals zu sehen bekommen. Ihr werdet überhaupt nie wieder etwas sehen.
Im selben Augenblick verschwand Churak vom Eingang und schlug die Hüttentür hinter sich zu. Wir hörten, wie ein schwerer Riegel vorgeschoben wurde. Der angebliche Schut jedoch wurde im Nu von einem scheinbar von der Decke herabhängenden Seil hinaufgezogen und verschwand durch eine Luke nach oben. Wir hörten nur noch seine höhnischen Worte.
Und ich bin der alte Mübarek selbst. Ihr aber, ihr Hunde, sollt hier verschmachten und für alle Zeiten in die Hölle fahren.
Allah, die Lampe ist auch verlöscht. Sidi, wir haben ihn hinauffahren lassen, ohne ihm eine Kugel mitzugeben. Es war doch Zeit genug dazu.
Ja, Effendi, wie dumm von uns.
Bisher waren wir immer nur einzeln dumm. Jetzt sind wir es alle gemeinsam. Auch der Sidi mit uns.
Ja, du hast ja recht, Halef. Wir waren diesmal nicht geistesgegenwärtig genug.
Oh, wenn ich jetzt hinaus könnte. Sie sollten meine Peitsche zu spüren bekommen.
Dem vollen Geheul nach, das Sie da draußen veranstalten, scheinen hier mehr Leute anwesend zu sein als nur Mübarek und Churak.
Natürlich. Mübarek, unser aus Ostromtsch entflohener Gefangener, wird sich ja nicht allein hierher gewagt haben.
Lass mich mal nachdenken. Wir müssen jetzt vor allem die Hütte untersuchen. Ob es da noch eine andere Möglichkeit herauszukommen gibt, als die Tür und die Luke da oben. Also los, wir müssen versuchen, uns zurechtzutasten.
Ja.
Du darüber, ich hier.
Verdammt. Nein, nein. Es gibt hier keine anderen Ausgänge. Die Hütte hat nicht einmal das kleinste Guckloch.
Es ist draußen still geworden. Aber sicher bewachen uns die Schufte und freuen sich, dass wir nicht heraus können.
Es ist also, wie Oma sagt. Da ist nicht das kleinste Mauseloch, durch das man schlüpfen könnte. Also bleibt nur die Luke da oben. Die schien sehr hoch zu sein. Also müssen wir einer auf die Schultern des anderen steigen, um raufzukommen und sie zu untersuchen.
Steig auf meine Schultern, Effendi.
Gut.
Ich werde stehen wie ein Baum. Die Felsen stoßen hier in der Ecke so nahe aneinander, dass ich mich mit den Ellbogen bequem stützen kann.
Gut, Osko. Also los. Ich stehe. So, und du, Halef, du steigst jetzt mir auf die Schultern.
Gut.
Hilf ihm, Oma.
Ja, ich mach's ja schon.
Komm, komm, Halef.
Ja.
Oh, noch.
Gut. Ja, Sidi. Ich kann die Luke mit den Händen berühren.
Fein. Dann untersuch jetzt die Decke. Woraus ist sie gemacht?
Aus starken Stämmen, Sidi.
Und die Falltür?
Aus Brettern.
Aus Brettern, das ist gut.
Ja.
Dann klopf doch einmal an. Aus dem Klang kannst du schließen, wie stark sie ist.
Dann hört man uns aber draußen.
Ach, das macht nichts. Für uns ist das auch ganz gut zu wissen, ob Wächter da oben sitzen.
Hört nur, sie sind unter uns an der Falltür.
Es wird einer auf die Schultern des anderen gestiegen sein.
Lass sie nur immer klopfen.
Hast du es gehört, Sidi?
Ja, Alef. Komm runter.
Ja. Es scheinen Churak und der Mübarek zu sein.
Ja. Danke, Osko. Jetzt werden wir die Herren da oben einmal in einer sehr deutlichen Sprache bitten, ein wenig wegzugehen.